Guten Morgen.
Moin Guten Morgen. Und Melhaba.
Hallo Henry.
Hallo.
Willkommen. Herzlich willkommen
zu Martini 43, unserem Podcast. Ich bin Jürgen Hinrichs, Chefreporter beim Weserkurier. Freue mich, dass Sie Zeit für uns finden heute. Wir hatten es schon mal versucht, zu einem Innenstadtrundgang aufzubrechen. Da war schlechtes Wetter, haben wir kurzfristig abgesagt. Heute scheint die Sonne, das wird herrlich. Eine hoffentlich schöne Stunde mit hoffentlich vielen Eindrücken vom Zustand unserer Bremer Innenstadt. Wir laufen jetzt los. Wir stehen hier vor Ihrem Dienstsitz, vor dem Siemens-Hochhaus. Laufen jetzt los. Ich habe einen kleinen Routenplan gemacht. Sie wollen mich überraschen, ich will Sie überraschen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wir starten jetzt Richtung Herdentor-Steinweg. Auf
das
geht's.
Machen wir. Wunderbar.
Am besten in die Wallanlagen, würde ich vorschlagen. Sie sind jetzt das mal vorab. Sie sind jetzt so ein knappes Jahr im Amt, haben Bremen hoffentlich gut kennengelernt. Sie haben mir mal erzählt, Sie gehen gerne auch früh morgens los.
Das ist
schon mal zu Fuß durch
richtig.
Die Stadt, schauen sich ein paar Ecken an. Was ist so Ihr Bild mittlerweile von Bremen?
Was ich vorfinde, ist unglaublich spannend. Und es ist immer noch ein sehr, sehr neugieriger, frischer Blick. Ich glaube, so darf ich es beschreiben. Und in der Tat, ich bin viel zu Fuß unterwegs. Ich laufe sehr, sehr früh, immer auch durch die Wallanlagen, eigentlich täglich mehrfach. Nicht nur, weil das mein Dienstweg ist und ich zu Fuß auch meinen Dienstweg jeden Tag beschreite, sondern weil mich natürlich auch zu unterschiedlichen Zeiten interessiert, was passiert hier im Herzen der Stadt. Und deshalb laufe ich sehr viel morgens auch schon los.
Wir schauen hier gerade in die Wallanlagen, sehen einen Polizeieinsatz. 4 Polizisten, die gerade ein paar Leute kontrolliert haben hier in den Wallanlagen. Sie wissen, das ist eine problematische Ecke. Wir gucken jetzt auf den Hillmannplatz. Auch das wird immer wieder thematisiert, unter anderem vom Weserkurier, die Verhältnisse dort. Viel Kriminalität, viel Drogen. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich nehme natürlich auch diese Diskussion, die öffentliche Debatte wahr. Ich nehme vor allem aber auch wahr in direkten Gesprächen mit Menschen in der Stadt, wie Sie es ganz persönlich als Bürgerinnen und Bürger empfinden. Und das bewegt mich natürlich und beschäftigt mich auch. Vor allem auch mit dem Blick der Stadtentwicklung. Und ich habe sehr, sehr schnell in den ersten Wochen auch im Senat mit dafür gekämpft und das auch mitveranlasst, dass es da eine sehr, sehr enge und noch intensivere Vernetzung nicht nur zwischen den Ressorts gibt, insbesondere mit Innerem für den Bereich Sicherheit und auch Sauberkeit. Mhm. Mit dem
ganz
Umwelt-
großes Thema, auch in den
Wallanlagen.
Ich ärgere mich jedes Mal. Am Wochenende, da müsste man doch eigentlich die Stadtreinigung motivieren, auch am Wochenende mal die Müllbehälter hier zu leeren. Das ist ein Denkmal, die Wallanlagen sind ein Landschaftsdenkmal. Da sollte man doch, gerade auch, weil am Wochenende viele Touristen in der Stadt sind, mal ein bisschen mehr aufräumen, oder?
Das sehe ich auch so. Deshalb ist es auch wichtig, nicht nur zu sagen, wir gucken jeweils in unsere eigenen Bereiche, sondern da muss man ganzheitlich gucken. Und ganzheitlich heißt eben Sicherheit, Sauberkeit, Entwicklungspotenziale, öffentliche Räume gemeinsam in den Blick zu nehmen und das zu tun, was zu tun ist. Damit eben Bürgerinnen und Bürger sich nicht nur sicher und auch ihre Stadt als sauber empfinden, sondern das ist eine hohe Qualität für den Standort Bremen und am Ende ja auch ein Magnet für viele Touristinnen und Touristen. Wir sehen das hier gerade. Hier sind sehr viele Menschen schon zu früher Stunde unterwegs.
Städtetourismus boomt auch in Bremen.
Da müssen wir uns nicht verstecken. Die Zahlen sprechen für sich und wir wollen das ja auch weiterhin steigern und vor allem mindestens halten. Und ich finde Bremen unglaublich interessant und das sage ich nicht nur als Stadtentwicklungssenatorin, sondern auch als Bürgerin dieser Stadt. Wenn man hier durch die Straße läuft, durch diese Straßen, durch das Innenstadtfeld läuft, ist so viel zu entdecken und das spiegeln mir auch meine ganz persönlichen Besuche nach Bremen, aber eben auch Menschen, die ich morgens treffe.
Jetzt gehen wir ganz flink über die Fußgängerampel. Wir kreuzen den Wall, wir kreuzen eine Premium-Route links und rechts.
Stopp.
Sehr, sehr, jetzt
nicht
haben wir
rot. Laufen.
Nicht
über Rot. Da ist die Verkehrssenatorin sehr genau.
Da haben Sie auch recht. Das habe ich nicht gesehen. Jetzt schauen wir links und rechts, Premium-Route auf dem Wall. Sehr umstritten. Viele haben gesagt, meine Güte, wir haben doch schon so einen breiten, komfortablen Radweg, den wir da rechts sehen. Was soll das hier an dieser Stelle? Wie sehen Sie das?
Ich sehe jetzt erstmal eine sehr, sehr aufgeräumte Straße. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ich habe ja Baustellen im letzten Jahr, im letzten Sommer hier vorgefunden und habe gesagt, so, also das ist etwas, was man hier aufheben und verändern muss. Das habe ich in den ersten Wochen auch gleich mit meiner Fachabteilung auch angefasst. Und ich finde, es ist sehr sortiert. Zumindest ist alles erkennbar. Und die Entscheidung, wie das denn jetzt hier mit den Wegeführern aussieht, sind ja vor meiner Zeit getroffen. Aber nichtsdestotrotz ist auch hier für mich die Sicherheit ganz wichtig, dass die Menschen hier die Straßen sicher überqueren können, dass auch die Wegeführung erkennbar sind, wo ist Fahrradweg, wo ist Premiumroute, wo dürfen die Autos fahren und vor allem auch keine Baustellen mehr hier an dieser Stelle weiter bestehen.
Es wurde im Zusammenhang mit diesem Teil der Premiumroute immer argumentiert, die macht dann Sinn. Jetzt ist die Ampel grün, jetzt darf ich gehen.
Selbstverständlich. Ja? Ich habe auch für Ihre Sicherheit zu sorgen.
Ja, natürlich. Es wurde immer argumentiert, das macht eigentlich nur dann Sinn, wenn wir die Brücke bekommen über die Weser, die Radfahr- und Fußgängerbrücke. Danach sieht es ja im Moment nicht aus, oder?
Sie wissen ja, dass ich sehr, sehr schnell mir ganz viele Dinge als neue Senatorin angeguckt habe. Natürlich vor allem auch den Verkehrsbereich. Und ich habe eine Situation vorgefunden, die mich in den ersten Wochen sehr besorgt hat. Nämlich natürlich unsere Infrastruktur ist kein bremisches Alleinstellungsmerkmal. Unsere Bauten kommen jetzt alle ins Alter, in die Jahre.
Sie meinen jetzt speziell die großen Weserbrücken?
Speziell die Brücken, ganz konkret die Brücken, aber auch insgesamt die Infrastruktur in der gesamten Republik. Und die Brücken sind das Herzstück, gerade auch für den Stadtentwicklungsbereich, für die Erreichbarkeit, für den Logistik- und Wirtschaftsstandort. Und deshalb habe ich sehr schnell auch die Entscheidung politisch getroffen. Wir brauchen eine Brückenstrategie, wir brauchen die Priorisierung auf die Brücken als Herzstück für alles, was wir darüber hinaus wollen. ÖPNV funktioniert nur mit intakten Brücken. Die Zielformulierung, die Erwartungshaltung von Politik können wir nur bedienen, wenn die Infrastruktur funktioniert. Brücken sind ein ganz elementarer Bereich, gilt aber auch für Straßen und andere Weichen.
Ganz konkret und nachgefragt, sind damit die geplanten 3 Brücken für Fußgänger und Radfahrer perdu?
Wir haben immer gesagt, alles, was geht, machen wir auch, aber hintereinander abgeschichtet und prioritär, so wie wir es auch in der Brückenstrategie vorgestellt haben. Wenn Ressourcen und Kompetenzen auch dann noch darüber hinaus zur Verfügung gestellt werden können, dann machen wir auch mehr. Aber der Schwerpunkt ist erstmal auf die Brücken gesetzt.
Also nicht endgültig in der Schublade verschwunden.
Wir sagen nicht irgendwie abschließend, das geht gar nicht, sondern wir im Rahmen unserer verfügbaren Ressourcen, im Rahmen unserer Fachkräfte, die wir dann auch natürlich auch für diese ganzen Bereiche brauchen.
Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter Richtung Herdentors-Wallstraße. Das ist die Parallelstraße zum Wall, eine sogenannte C-Straße. Es war mal ein Aktionsprogramm aufgelegt worden vom Senat, diese C-Straße zu entwickeln. Es wurde überlegt, die Hinterhöfe zu aktivieren. Es wurde versucht, die Immobilien-Grundstückseigentümer dafür zu motivieren. Es ist meiner Meinung nach überhaupt nicht gelungen. Es wurden 400.000 Euro ausgegeben, um 1, 2, 3 Mal einen Flohmarkt zu veranstalten. Wir gucken hier in die Lage und hier gehen wir übrigens gerade am Gebäude der Commerzbank vorbei. Ja. Hier ein wunderbarer Innenhof, ein wunderschöner, japanisch anmutender Garten. Ja. Das zu öffnen wäre das zum Beispiel so etwas. Ne? Diesen großen, hohen Zaun wegzunehmen, den Garten zu öffnen für eine öffentliche Nutzung. Sie müssten zum Beispiel eben mit der Commerzbank ins Gespräch kommen. Und das sehen wir hier um die Ecke noch viel, viel mehr. Da rechts eben die Museumstraße, links die neue Wallpassage. Nach 7 Jahren endlich fertig.
Aber die kann sich jetzt auch sehen lassen, oder?
Ja, durchaus. Das Nachfolgegebäude von Harms am Wall, leider abgebrannt. Hier geht man, das ist eine ganz wichtige Verbindung, glaube ich.
Ne? Schauen wir uns auch gleich nochmal an.
Genau, wir gehen jetzt mal durch die Wallpassage hinauf zum Wall, um dann wieder zurückzugehen in die Museumstraße. Es soll eben die Verbindung sein, es soll einen Rundlauf schaffen, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen Wall, Schüsselkorb und den eigentlichen Innenstadtpassagen Katharina und Domshof.
Das ist richtig. Erlauben Sie mir noch 1, 2 Sätze einmal zum Thema Commerzbank. Ich spreche natürlich viele in der Stadt und auch die Kolleginnen und Kollegen werde ich sicherlich auch sprechen, um einmal gemeinsam auszuloten, geht da was? Wie viel Bereitschaft ist da? Und ich glaube, es geht noch ganz viel in der Stadt. Und das wäre sicherlich auch ein Bereich. Und bei der C-Straße, ich glaube, der Aktionsplan ist in der Grundidee sicherlich nicht falsch gewesen, zu sagen, wir beleben noch mal auch die C-Straßen, gucken uns an, was ist möglich. Da ist ja auch einiges passiert. Ich habe das so vernommen, dass es immer sehr stark auf Kultur auch zugemünzt war, noch mehr Kultur in die Stadt. Und der Ansatz ist ja nicht verkehrt, aber in der Tat, es muss passen. Es muss auch in der Funktionsvielfalt dieser Straßen passen, weil es hat ja auch eine verkehrliche Rolle hier. Also Anlieferung, Zulieferung, Entsorgung, all das muss auch sichergestellt werden. Aber trotzdem, glaube ich, kann man da auch einen Nutzungsmix hinkriegen. Mhm. Wir können ja gleich noch mal gucken, was sich da schon angesiedelt hat.
Genau.
Das Bremer Zentrum für Baukultur Da haben wir natürlich auch unsere Anteile dran, dass es hier auch an diesem Standort sein kann. Das war uns auch ganz, ganz wichtig.
Ja.
Gleiches gilt aber auch, man sieht hier ja Energiekonsens. Und ein bisschen Kultur und Gastronomie findet sich hier auch schon. Aber,
Napoli haben wir gerade gesehen, ne?
Genau.
Das alteingesessene italienische Restaurant.
Und was natürlich auch sehr schön ist, wenn Sie hier mal stehen bleiben, Hendrix, das war mir zum Beispiel, fiel mir sofort auf, Wohnen in diesem Bereich. Weil wir haben hier natürlich auch Sonnenseite. Gerade in dem Bereich links, Wohnen, würde auch noch mal beleben. Hier geht natürlich ein bisschen Kultur, haben wir hier auch. Und die BAP natürlich als Förderbank, um diese Achse hier noch mal zu beleben und hier auch eine klare Verbindung herzustellen. Und das, finde ich, ist sehr gelungen.
Diese Achse ist die Bischofsnadel.
Genau.
Und in der Bischofsnadel sitzt die Firma Bodes. Mhm. Wenn Sie mögen, schauen wir da mal kurz rein. Das ist ein Fischfeinkostladen, da kann man mittags hervorragend essen. Da steht man Schulter an Schulter, da trifft sich die Stadt. Und wenn Petra Bodes die Inhaberin da sein sollte, dann mache ich Sie beide mal bekannt.
Sehr gerne.
Und Petra Bodes, Vorsicht, ist eine wichtige Multiplikatorin in der Stadt und kümmert sich sehr auch um die Belange der Innenstadt. Schauen wir mal, ob sie da ist. Da ist sie. Darf ich Sie beide mal vorstellen?
Grüße Sie, Sie hallo.
Frau Ünsal.
Ich habe hier schon mal Undercover gegessen, in der Tat.
Petra, und jetzt hast du die Gelegenheit, sagt der Bau- und Verkehrssenatorin und Senatorin für Stadtentwicklung mal, was dich nervt an der Innenstadt und was du gut findest an der Innenstadt.
Fühlen Sie sich an diesem Standort wohl? Das würde mich schon mal interessieren.
Leider nicht, tatsächlich nicht mehr immer. Also für mich ist
warum
es
nicht
undenkbar, ihn zu wechseln. Aber
was fehlt Ihnen oder was beschäftigt Sie an diesem Standort hier?
Tatsächlich ist der Verkehr, glaube ich, hauptsächlich. Also tatsächlich, also jetzt gerade, ich wollte einmal nur so als kurzes Beispiel, wegen diesem Fahrrad-Premium-Route, wenn mir einer vom Osterdeich hierher kommt, der abgedreht hat, gesagt, das schaffe ich nicht, ich kann nicht mehr einkaufen kommen, weil ich hier nicht durchkomme. Und wenn das einmalig wäre und man einmal im Stau steht, aber es ist halt permanent, das ist ein bisschen schade. Also ich hätte mir da einfach gewünscht, eher erst die Alternativen zu schaffen, bevor ich die Autos rausschmeiße. Also ich bin durchaus ein Befürworter dafür, die Autos rauszuschmeißen, aber was halt gerne in Bremen passiert, ist immer erst das Neue schaffen und das Alte nicht mitnehmen. Ne? So,
die bremischen Eigenarten lerne ich ja jetzt auch kennen. Aber ich will Ihnen gerne noch mal sagen, dass dieses Parken für uns, also Parken in den Quartieren, und dazu gehört natürlich auch die Innenstadt, das ordnen wir ja gerade neu, weil ich auch, so wie Sie, die Notwendigkeit sehe, Alternativen zu schaffen. Wir haben natürlich hier Parkhäuser in unmittelbarer Nähe, aber insgesamt auch zu gucken, wo können denn Bürgerinnen und Bürger, wenn sie eben keine Parkoption haben, noch alternative Parkmöglichkeiten finden?
Da reden wir von den Kunden. Auf der Lieferantenseite, die halten ja interessanterweise alle brav ihre Klappe. Das ist eigentlich viel, viel schlimmer. Also was wir von den Spediteuren an schlechte Laune entgegengebracht kriegen, weil die hier nicht mehr rein und rauskommen und im Verzug sind.
Sie kritisieren auch
in unserem Unternehmen. Ne? Also wir haben ja auch einen Großhandel, was uns das mittlerweile an Mitarbeitern kostet, nur weil die länger unterwegs sind in der Stadt, ne? Und da tatsächlich ganz weit vorne, also Überseestadt sowieso, da kommen sie ja nie raus, und ganz weit vorne Innenstadt. Also es sind die Fahrer, die wirklich am längsten und meisten unterwegs sind und mehr Zeit brauchen.
Frau Bodes, Sie hadern also mit den Entscheidungen der letzten Jahre rund um diesen Bereich hier?
Ja, klar. Wer macht das nicht, ne? So, also, genau, ja.
So, vielleicht sehen wir uns heute Mittag.
Botschaft angekommen. Vielen Dank.
Wir gehen jetzt raus aus der Bischofsnadel, gucken auf den Domshof und stellen sich mal vor, die Pläne wären wahr geworden. Dort sollte so eine zweite, habe ich mal gesagt und geschrieben, Bremer Düne entstehen. Man hätte auf so eine Wand geschaut. Herr Skalecki hat damals gesagt, das geht überhaupt nicht. Wir können den Blick nicht verstellen Richtung Weltkulturerbe, Rathaus, Richtung Dom. Sehen Sie das auch so, dass das wirklich ein Irrweg war mit diesem geplanten Wall oder mit der geplanten zweiten Bremer Düne hier am Rand des Domshofes?
Ich glaube, und das ist auch meine Sicht, man muss solche Entwicklungen gemeinsam mit den Menschen, gemeinsam mit den Betroffenen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Und ich finde diesen Prozess ganz spannend und ich finde das auch überhaupt nicht destruktiv, im Gegenteil, weil es einmal noch mal zeigt, wie wie verbunden Menschen mit diesem Ort sind und welche Rolle dieser Ort spielt. Das ist nämlich ein Herzstück, nicht nur touristisch und mit dem Weltkulturerbe, das wir drumherum haben, sondern auch als Anker für die Innenstadt, als Ankunftsort, als Türöffner, als Entree. All das erfüllt diesen Zweck hier auch. Und deshalb ist es richtig, dass die Menschen auch darüber diskutieren, mit unterschiedlichsten Bildern. Und am Ende muss man gemeinsam die tragfähigste Lösung herausarbeiten. Und da bin ich ganz guter Dinge, dass es gelingt.
Wir schauen jetzt hier auf den Markt, auf den Wochenmarkt, auch immer wieder heftig kritisiert. Das ist sehr, sehr kuddelmuddelig, sage ich jetzt mal. Und was mir täglich auffällt, Sie haben mich ja nach meinen Eindrücken gefragt, viel zu viele Autos, die auf dem Markt parken, auf dem Domshof. Wie kann das sein? Kann man die Lieferanten nicht überzeugen, die Marktbeschicker, fahr rauf, lade aus, fahr woanders hin, wir stellen dir kostenlosen Parkplatz zur Verfügung. Wäre das nicht ein kleiner Schritt, ohne dass man gleich die große Lösung versucht, sondern einen kleinen Schritt, die Autos runter vom Domshof?
Sicherlich wäre das ich fände das sogar noch nicht mal einen kleinen Schritt, das ist schon ein ganz gewaltiger Schritt, wenn man dieses Commitment hinkriegt. Man muss dann aber auch tatsächlich Alternativen ja auch schaffen und vorsehen. Ich nehme das so wahr, dass ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten auch hier, auch insbesondere durch Wirtschaft und alle weiteren Beteiligten hier auch gemeinsam mit uns auch austariert werden. Und ich nehme auch eine hohe Dynamik gerade wahr, Herr Himmels. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen. Es gibt, glaube ich, es ist so eine Aufbruchsstimmung gerade. Vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, aber ich empfinde das in den letzten Monaten mit viel Aufbruch verbunden. Und wir haben auch gemeinsame Herausforderungen zu lösen. Aber wenn wir dann mal rüber gucken, wir sehen die Bremer Landesbank.
Ja.
Allein das finde ich total spannend. Wir werden hier richtig Leben in der Bude haben. An so einem
Herzstück,
wenn die Studierenden hierher kommen. Und die werden nicht nur die Gastronomie und alles drumherum beleben. Und wir wollen auch nicht hier umgefahren werden. Genau deswegen ist die Wegeführung nicht ganz irrelevant. Aber man merkt eben, hier wird richtig viel Leben in die Bude kommen. Und das gehört auch zur Nutzungsvielfalt der Innenstadt dazu. Neue Zielgruppen zu erschließen, Wohnen in der Innenstadt möglich zu machen. Und da haben wir ja auch in unserem letzten Gespräch auch mal aufgemacht, wie viele Möglichkeiten hier in Richtung Wohnen bestehen. Und
gehen wir jetzt an einem schönen Gemüsestand vorbei. Toll die Farben, ne? Dieses Rot der Tomaten, der
kaufen
Paprika.
Ich kaufe hier auch ein.
Ja. Wobei hier unser Asiate, bei dem wir gerne essen, der hat einen Stand hier auf dem Domshof. Der sagt mir häufig, er kauft, ich habe ihn gestern erst wieder gesehen, bei Lidl ein, das Gemüse dort sei viel günstiger als auf dem Markt. Finde ich eine bedenkliche Entwicklung, ist auch ein Thema für den Wochenmarkt, wenn die Discounter mittlerweile sehr viel günstigere Ware anbieten und sehr viel teilweise auch frischere Ware. Gut, wir laufen jetzt gerade am Rathaus vorbei, wie gesagt Weltkulturerbe, schauen dann auf den Roland, gehört auch zum Weltkulturerbe, schauen gleich auf die untere Rathaushalle, die ist im Moment so ein Streitpunkt, da soll eine Dokumentationsstätte oder eine Informationsstätte für das Weltkulturerbe eingerichtet werden. Da gibt es Leute, die sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen weiterhin diese Halle nutzen für Ausstellungen und so weiter. Jetzt ist ein Kompromiss gefunden worden. Ich finde wieder so eine halbgare Lösung. Ich würde mir generell mal wünschen, dass der Senat sagt, wir wollen das an der Stelle. Man müsste doch auch mal das Kreuz gerade machen und sagen, das hat Sinn an der Stelle und wir machen das jetzt.
Wir haben ja sehr viele Akteure, die sich für die Innenstadt engagieren in unterschiedlichsten Funktionen, von der Kammer über Aktionsbündnisse, wir haben die Aufbaugemeinschaft, wir haben das Projektbüro. Fehlt aus Ihrer Sicht eine Vernetzungsebene, die wir bisher noch nicht gedacht haben für den Innenstadtbereich?
Naja, es kommt ja etwas. Danach wollte ich Sie auch fragen. Es gibt alles das, was Sie eben aufgezählt haben und es kommt die Stadtentwicklungsgesellschaft.
Wir sind dabei, ja.
Ganz mit 300 Millionen Euro ausgestattet, davon erhoffe ich mir einiges, auch an Vernetzung, wobei Herr Zillig, der Innenstadtbeauftragte, da ja schon sehr gut unterwegs ist, das muss man ihm echt zubilligen, aber er ist ja natürlich nicht derjenige, der sozusagen Prokura hat und sagt, das und das machen wir.
Die Stadtentwicklungsgesellschaft ist mir unterstellt und liegt in meiner Federführung. Das war wirklich ein hohes Engagement, das einmal politisch zu setzen und auch in der Schnelligkeit quasi auch zu konzipieren. Wir haben es vor einigen Wochen verkündet für den Senat und jetzt sind wir dabei, es soweit vorzubereiten und mit Hochdruck, dass wir zumindest vor der Sommerpause schon mal eine erste Konzeption vorlegen. Und ich möchte, dass sie dieses Jahr noch an den Start geht und zwar sehr, sehr schnell, damit wir auch genau diese Flanke auch noch schließen können. Aber ich finde auch, und das ist etwas, was ich auch gerade wirklich mit großem Interesse verfolge und auch mich aktiv einbringe und was sehr, sehr dankend auch von der Kammer und anderen Akteuren entgegengenommen wird, nochmal zu sagen, haben wir die Synergien alle zusammen? Haben wir ein gemeinsames Bild von Innenstadt eigentlich? Und was sind denn die Kernsäulen der Innenstadt als Visitenkarte, als Entree, als Türöffner, auch für die Quartiere im Übrigen, die Verbindungsachse hier. Sie können hier einsteigen, in wenigen Minuten sitzt Sie in Gröbeling, von Ost nach West, von Nord nach Süd. Also das auch ganzheitlich im Kontext von Stadtentwicklung zu denken. Da geht, glaube ich, noch was. Und ich nehme meine Partnerinnen und Partner, die Kooperationspartner in der Innenstadt auch so wahr, dass sie das wirklich sehr, sehr begrüßen, dass ich da auch sehr konzentriert auch reingehe.
Darf ich dazu noch was sagen? Sie fragen mich nach meiner Wahrnehmung.
Ja. Wollen wir weitergehen?
Ich glaube, es gibt keinen Redebedarf mehr für die Entwicklung.
Wir haben kein Erkenntnisproblem.
Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Was glauben Sie vor Ihrer Zeit, wie viele Foren ich hier schon mitgemacht habe zur Innenstadt? Es gab ein, wie nannte Kurz sagt das, ein Meisterschaftsverfahren, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab Kolloquien, es gab alles Mögliche. Es gibt keinen Redebedarf mehr. Es gibt den Handlungsbedarf. Und da würde ich mir wirklich mal Energie und Konsequenz wünschen.
Ich glaube, man hat, auch wenn es noch erst 10 Monate sind, in der ich in dieser Stadt ansässig bin und wohne und lebe und gestalte, Herr Hinrichs, ich hoffe, Sie spüren auch meinen Gestaltungswillen und auch meine Konzentration auf die Themen, das wird uns auch an dieser Stelle helfen. Da bin ich ganz guter Dinge. Da brauche es viele Partnerinnen und Partner, also werde ich nicht alleine wuppen. Aber ich glaube, es ist diese Aufbruchsstimmung. Ich spüre sie. Ich hoffe, Sie spüren sie auch, weil hier tut sich ja was. Also allein diese Diskussion, werden manchmal als sehr sehr negativ vielleicht an der einen oder anderen. Aber ich finde sie sehr belebend, weil sie einfach zeigt, wie viel Interesse und wie viel Identität auch hier mit der Stadt, mit der Innenstadt verbunden ist. Und alle wollen, dass sich hier was tut, ich allem voran. Und deshalb werden wir auch genau diese Ansätze auch weiter verfolgen und unseren Beitrag dazu leisten.
Als Redakteur, auch als Zeitung, spüren wir dieses außerordentliche Interesse, gerade an der Innenstadt. Wir spüren aber auch, das meinte ich eben, es gibt nicht mehr diesen Rede-Diskussionsbedarf.
Wir haben kein Erkenntnisproblem.
Dass die Leute sagen, so, ich will jetzt nicht die 35. Geschichte über den Domshof, über die Domsheide, zu der wir gleich kommen, lesen und hören, sondern ich will, dass in der Zeitung steht, so und so kommt es, Punkt.
Ja.
So, jetzt gehen wir auf den Marktplatz und der Kern der Bremer Innenstadt ist ein Kleinod. Und das erleben wir gerade hier, muss ich Ihnen nicht sagen. Sie als bisherige Butenbremerin haben einen viel frischeren Eindruck als ich und können sich daran immer noch so richtig ergötzen. Ich fahre hier oft mit dem Fahrrad rüber, gucke nicht nach links und rechts, ich muss zur Arbeit,
zur Konferenz.
Für
mich ist das ein Hotspot und ich bin hier tatsächlich sehr, sehr gern und viel. Nicht nur, weil das meine berufliche Route auch ist, aber es ist auch für mich ein Erholungspunkt. Ein Ausklang am Abend nach einem langen Tag. Auch sich hier hinzusetzen, Menschen zu treffen. Man trifft hier auch Menschen.
Hier fährt die Straßenbahn vorbei. Das war auch eine lange Diskussion. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Das würde uns eine halbe Stunde kosten. Soll die Straßenbahn weiter durch die Oberstraße fahren?
Ich werde ganz viel von anderen Kommunen angesprochen über genau diese Attraktivität. Ja. Das ist richtig. Und ich empfinde das auch überhaupt nicht störend. Im Gegenteil, ich finde, es gehört zu diesem Stadtbild in besonderer Weise dazu, diese Möglichkeiten und dadurch eben auch die Erreichbarkeit der Innenstadt, die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt sicherzustellen. Und darum beneiden uns auch andere Kommunen. Andere Kommunen versuchen das jetzt wieder hinzukriegen mit langen Verfahren, über jahrelangen Planungen. Und das umzusetzen bedarf auch einiger Jahre. Wir haben es schon. Mhm. Und zwar in einer langen historischen Geschichte, die sich auch dann noch in diese Kulisse wunderbar einreiht. Und das kann man, glaube ich, auch noch mal wahrnehmen.
Wir stehen immer noch auf dem Marktplatz mitten drauf, und zwar auf dem sogenannten Hanseatenkreuz. Es gibt so ein Aberglaube, man soll da nicht genau rüberfahren
oder
rübergehen.
Sie merken, wir sind intuitiv auch gar nicht raufgegangen.
Drumherum. Ne? hier schauen wir in die Langenstraße, da sehen wir das Konturhaus. Das wird ja gerade entwickelt von Christian Jacobs. Dort soll das Stadtmusikantenhaus rein und das Literaturhaus. Das wird sicherlich dann auch ein Punkt mit der anderen Entwicklung. Sie hatten bei der Grundsteinlegung waren Sie dabei kürzlich, beziehungsweise war schon, nee, es war die Grundsteinlegung. Essighaus, Balgequartier insgesamt, die Stadtwaage wird entwickelt. Die Stadt wird dann auch einiges tun noch zur Gestaltung der Langenstraße, so ist es zumindest versprochen worden. Das wird dann auch noch so ein Punkt, der aus sich heraus eine tolle Dynamik entwickeln kann, aus meiner
Sicht. Hier ist noch ganz viel Potenzial und ganz viel in der Umsetzung. Und wir warten und wir dürfen gespannt sein auf die nächsten Jahre, weil die Innenstadt wird sich verändern. Im positiven Sinne. Wir werden sicherlich auch noch eine Marktbereinigung an der einen oder anderen Stelle haben. Aber Stillstand, das kann man, glaube ich, über unsere Innenstadt in der Tat nicht sagen. Dafür ist sie zu interessant und hat unglaublich viel Potenzial. Und im Weigelquartier werden wir es ja sicherlich ganz konkret auch gleich einmal sehen. Essighaus, aber auch die Aufenthaltsqualitäten drumherum. Und da müssen wir auch gemeinsam dranbleiben.
Ja, okay. Gehen wir hinein in die Langenstraße. Wir sehen linker Hand das Kontorhaus am Markt. Wie gesagt, Stadtmusikantenhaus, Literaturhaus. Literaturhaus, da ist natürlich schade, dass die älteste Buchhandlung Bremens auf der anderen Straßenseite, hier in der Langenstraße, die Buchhandlung Storm,
ne? Auch sehr,
dass die insolvent sind und ausgezogen sind. Ne? Hier in der Stadtwaage soll unten einziehen. So ist zumindest der Plan gewesen von Christian Jacobs, dem Investor. Ein Restaurant auf hohem Level. Mal sehen, ob es kommt.
Ich bin da guter Dinge. Wir sind auch mit Herrn Jacobs im guten Austausch. Und wenn wir hier einmal stehen bleiben, einmal dieses Gebäude. Ja. Was für ein Hingucker.
Die Stadtwaage. Genau.
Die Stadtwaage und insgesamt auch die Langstraße, die wird sich ja sehr konkret auch verändern. Also sozusagen Entree auch ins Beigequartier hinein. Und wir werden das dann ja sehen. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, in der Tat, wir haben vor einigen Tagen das Essighaus eingeweiht. Also nicht das Haus selbst, aber die Grundsteinlegung. Und man wird hier...
Faszinierend, wie schnell das jetzt hochwächst.
Ja.
Ne?
Tradition und Moderne zu verbinden, das hat, finde ich, passt hier wunderbar rein.
Die Fassade, die neue Fassade.
Genau, und hier können wir es dann ganz genau sehen.
Hier mit den historischen Fassadenteilen, die dann wieder rangeklebt werden, sozusagen, um es amateurhaft auszudrücken. Und hier die neue Fassade. Ich muss das gerade mal erklären, weil... Unsere Hörerinnen und Hörer sollen begreifen, vor welcher Animation wir stehen.
Genau. Und es ist sehr viel Sonne. Man sieht auch hier, wenn wir uns mal hier hinstellen und den Blick mal auf das Essighaus, auf das zukünftige Essighaus hier werfen, dann schließt sich hier natürlich einmal nicht nur diese Reihe zwischen Tradition und Moderne, die wir auch haben werden, sondern wir verbinden natürlich auch diesen Bereich, auch die Möglichkeiten des Parkens. Wir haben es gerade gehört. Menschen müssen die Innenstadt auch erreichen können. Deshalb ist es auch wichtig, Anlaufpunkte für Auto oder für Menschen, die eben auf das Auto angewiesen sind, die Innenstadt erreichen müssen, mit ihrem Auto auch da die Parkhäuser mitzudenken, als Teil der Mobilität.
Trotzdem gibt es ja Pläne, ein, zwei Parkhäuser zu schließen und daraus anderes zu machen, oder?
Man muss sich das sehr genau angucken. Was brauchen wir? Wie groß ist der Bedarf? Und gibt es möglicherweise Bereiche, wo wir auch neue Konzepte denken müssen? Das würde ich heute noch nicht abschließend bewerten wollen. Aber es ist richtig, dass wir sie brauchen. Und es ist auch wichtig, dass wir sie brauchen, weil die Innenstadt muss erreichbar bleiben. Nicht nur mit dem ÖPNV, den wir natürlich hier unmittelbar haben, mit der Straßenbahn, zu Fuß, mit dem Fahrrad, sondern eben auch die Möglichkeit hier mit dem Auto, gerade wenn Menschen mit Behinderungen und anderen Einschränkungen, Beschränkungen auch die Innenstadt erreichen wollen oder Familien. Dann sollten wir auch diese Möglichkeit anbieten als Teil eines ganzheitlichen Mobilitätskonzeptes.
Wir gehen jetzt die Langenstraße entlang, passieren das Pressehaus, linke Hand. Rechts haben wir dann das Parkhaus-Pressehaus und stoßen auf die so viel besprochene Martini-Straße. Ich habe dieser Tage beobachtet, das ASV hat es nach einem halben, dreiviertel Jahr doch tatsächlich geschafft, auch den letzten Teil fertig zu machen.
Das war mir auch ganz, ganz wichtig.
Das
war mir auch ganz wichtig, Herr Hinrichs, weil ich laufe hier auch täglich vorbei und habe so ein bisschen Tagebuch dieser Entwicklung hier für mich geführt.
Jetzt ist das fertig. Ist das schon der endgültige Rückbau der Martini-Straße oder passiert da noch mehr? Ich habe in Erinnerung, die Bushaltestellen werden anders entwickelt.
Wir gucken uns auch das noch mal genauer an. Wir gucken uns auch diese Achse noch mal genauer an. Aber aufgeräumt und sortiert haben wir hier auch.
Ja.
Sie wissen, mir war es ganz wichtig, einmal das, was schon begonnen ist, abzuschließen, aufzuräumen, Erkennbarkeit, Sicherheit auch sicherzustellen, indem man weiß, wie sind denn hier die Wegeführungen. Und ich finde, das ist ganz schön geworden. Jetzt ist zumindest Klarheit geschaffen. Die Baustelle ist nicht mehr da.
Ja.
Sie haben dieses Haus natürlich schon entdeckt, richtig?
Ja.
Und da wird ja studentisches Wohnen insgesamt und nicht nur in kleinen Einheiten, sondern kräftig mit viel Wohnraum. Und damit
das ist das ehemalige Greensteel-Gebäude, genau, ein Bankgebäude.
Das ist ein ehemaliges Bankgebäude, das wir zu Wohnraum umfunktionieren werden. Das ist eben auch ein Teil unserer Strategie, zu gucken, wo gibt es auch die Möglichkeiten, Gewerbe zu Wohnraum umzufunktionieren. Es gibt eine hohe Bereitschaft. Wir haben da Pilotierungsphasen auch mit der Aufbaugemeinschaft beispielsweise, aber hier wird studentisches Wohnen möglich gemacht. Und wenn man das sozusagen ganzheitlich denkt, auch mit dem Standort der Landesbank, wo die Studierenden mit der Hochschule reingehen werden, werden wir hier Leben in die Bude kriegen, wenn ich das mal so beschreiben darf. Und das wird uns auch für den Innenstadtbereich gut tun.
Aber nochmal zum Brill. Am Brill steht, nein, steht eben nicht. Da sollten stehen die berühmten vier Liebeskindtürme. Ein Plan für das ehemalige Sparkassengelände. Die neuen Eigentümer, die Shapiras, Brüder Shapira aus Israel, wollten dort Liebeskind bauen lassen. Die Stadt wollte es am Ende nicht. Der Plan ist beerdigt. Jetzt liegt das Sparkassengelände da. Ist so ein Riegel zwischen der eigentlichen Innenstadt und dem faulen Quartier, dem Stefani-Viertel. Was muss da passieren? Das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Innenstadt. Es sollte die Universität dorthin ziehen. Auch daraus ist nichts geworden. Haben Sie eine Idee für diese Fläche?
Ich habe mehrere Ideen. Und wir werden auch gerade, wenn wir die Stadtentwicklungsgesellschaft an den Start bringen, sicherlich auch über solche Flächen und solche Bereiche nachdenken. Es gibt aber auch schon Interessenten. Ich kann das heute natürlich noch nicht namentlich irgendwie kommunizieren. Das wäre unseriös. Aber es gibt Interessenten.
Sie machen mich neugierig.
Es gibt Interessenten und ich bin guter Dinge, dass wir auch den Bereich noch stärker in den Fokus nehmen werden.
Wir gehen jetzt hoch, die Pieperstraße, Papenstraße. Wir müssen ja auch langsam zum Ende kommen. Genau. Ne? Schließen den Rundgang ab. Auch eine ganz, ganz wichtige Achse. Auch etwas, was im Fokus ist. Ich weiß das. Es wird zum Beispiel darüber diskutiert, ob die gläsernen Pavillons bleiben sollen, da in der Papenstraße, oder abgerissen werden. Welcher Meinung sind Sie?
Also ich glaube, Sie, oder nicht, ich glaube, ich weiß, dass Sie sehr stark frequentiert werden, auch im engen Austausch mit dem Projektbüro. Im Moment sollten Sie erstmal bleiben, und wenn es eine andere Entscheidung dazu gibt, können wir immer noch mal gucken. Insgesamt, und das wäre für den Bereich für mich von besonderer Bedeutung, den öffentlichen Raum wirklich auch als konsumfreien Raum weiterzudenken. Ja. Wir haben da ja schon einiges, aber da geht sicherlich auch noch ein bisschen mehr. Und da eben auch das, was schon gut funktioniert, qualitativ zu erhalten und auszubauen, aber auch noch mal darüber nachzudenken, wie können wir den öffentlichen Raum konsumfrei für Menschen, die eben vielleicht nicht nur zum Einkaufen herkommen, sondern sich aufhalten wollen. Aber so stelle ich mir das auch vor, dass eben Innenstadt nicht nur als Konsumraum, sondern eben auch als Aufenthaltsraum stärker genutzt wird.
Hier übrigens auf der rechten Seite Kismet, da bin ich seit vielen, vielen Jahren Stammgast. Hervorragende Ware, ganz frisch, immer vom Großmarkt.
Wissen Sie, was Kismet bedeutet?
Moin, Kollege.
Moin. Moin und Malhaba.
Darf ich dich vorstellen? Das ist unsere Bau- und Verkehrssenatorin. Ihr dürft euch.
Ja, ich habe schon kennengelernt.
Ja, habt ihr schon euch kennengelernt? Zappalot.
Hallo, grüß euch.
Hoi geldin. Merhaba. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Herr Hinrichs'le birlikte, dieser Kurier'le birlikte bir tur yapıyoruz.
Oh, das ist schön.
Hinrichs, das ist auch ein Vorteil, wenn man dann die Sprache einsetzen kann, aber ich weiß, dass dieser Döner-Experte auch schon sehr, sehr lange, und das Fleisch soll großartig sein. Ich habe es auch schon ausprobiert.
Seit 78.
Seit 78, genau. Und ihr habt nicht nur diesen Laden, sondern auch den da in der
Segelstraße, ja.
Und wissen Sie, was Kismet heißt?
Nee.
Na?
Schicksal.
Oh.
Also insofern.
Das ist aber bedeutungsschwanger hier.
Schicksal.
Was ist das Schicksal der Bremer Innenstadt?
Kismet ist Schicksal.
Wir sind jetzt an der Lloyd-Passage vorbeigelaufen. Die Lloyd-Passage ist ein Problemfall, ist lange nicht so entwickelt worden, wie das eigentlich notwendig wäre aus meiner Sicht, weil niemand wusste, was passiert hier eigentlich in den nächsten Jahren. Wir wussten nicht, was passiert mit Karstadt. Wir wussten nicht, was passiert mit dem Galeria-Gebäude. Wir werden erleben den Abriss Parkhaus Mitte. Haben Sie eine Vorstellung, wann das soweit ist und wann was Neues dort entsteht? Das hat dann ja auch was Auswirkungen auf die Lloyd-Passage, logischerweise.
Thema Parkhaus Mitte haben wir uns ja ganz konzentriert auch für die Stadtentwicklungsgesellschaft. Also Wir haben uns mit der Stadtentwicklungsgesellschaft das Ziel gesetzt, laufende Projekte natürlich auch zum Ende zu bringen. Das klingt vielleicht mal ein bisschen trivial einfach, aber das ist nicht einfach. Mhm. Und hier wird sich einiges tun. Geben Sie uns noch ein bisschen Zeit. Ich würde es nicht mit einem Datum heute versehen, aber wir sind dran und auch mit Hochdruck dran.
C&A-Gebäude, da gab es mal tolle Pläne, habe ich mir sagen lassen, von einem Architekturbüro, das in Achim und Bremen sitzt. Da sollten so Arkaden entstehen, wenn mir das richtig erzählt wurde. Ich habe sie nie gesehen. Sie hatten mir während unseres letzten Gespräches über die Innenstadt gesagt, dass sich da was tun könnte demnächst.
Also dieses Gebäude interessiert mich natürlich auch. Auch das ist an einem sehr ambitionierten Ort hier steht es. Und warum nicht mal über Nutzungsvielfalt an dieser Stelle nachdenken? Warum nicht mal über Wohnen? Warum nicht mal über Gewerbe? Warum nicht mal irgendwie Mischnutzung an dieser Stelle?
Direkt angrenzend übrigens der Leuthof, ne? Endlich halbwegs fertig. Die sind da immer noch am Bauen. Das hat irrsinnig lange gedauert, viel zu lange. Die Pläne waren andere, die Pläne waren toll. Frau Reuter hat sie damals vorgestellt, ihre Senatsbaudirektorin. Daraus ist dann leider nichts geworden. Der Investor ist ein bisschen zurückgetreten von diesen Plänen, wahrscheinlich aus Kostengründen. Aber immerhin, es wird jetzt fertig, die WFB sitzt drin. Unten soll, glaube ich, irgendein Fahrradanbieter rein, wenn ich das richtig erinnere. Oben sind Wohnungen und es ist ein Hotel entstanden. Das ist, glaube ich, dann so auf mittlere Sicht ein Punkt, der dann schlussendlich dann doch gut entwickelt ist. Ne? Jetzt gehen wir weiter Richtung Knochenhauer. Ja, wir sind im Zeitplan und zwar ziemlich exakt. Ich bin sehr stolz darauf. Die Knochenhauer ist ein bisschen problematisch geworden.
Woran machen Sie das fest?
An Ladenschließungen und auch an Fluktuationen, ständig neue Läden, die sich dann eben nicht lange halten. Und wir hatten uns ja alle erhofft, dadurch, dass die Knochenhauer dann so eine Art Fußgängerzone werden sollte, da ist jetzt so ein Poller entstanden am Eingang der Knochenhauer, hatte man sich erhofft, hier ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Außengastronomie. Wir haben sie am Vapiano sicherlich.
Da ist ja auch immer was los. Also das gucke ich mir hier auch regelmäßig an. Und ich bin auch im guten Austausch mit der City-Initiative. Und wir schauen uns das natürlich auch gemeinsam an und wir haben auch ein gemeinsames Interesse, keinen Leerstand hier entstehen zu lassen. Manchmal ist diese Fluktuation aber auch eine Chance zu gucken, was lässt sich denn hier gut integrieren, was braucht es vielleicht auch für diese Straße. Insofern bewerte ich das nicht immer als nachteilig, sondern manchmal ist es auch in der Tat eine Chance.
Hier kann ich Ihnen sagen, wir sind jetzt am Eingang der Sögelstraße an den Schweinen, eine Skulptur, die wahnsinnig beliebt ist bei Kindern, bei Touristen. Es werden hier ständig Fotos gemacht. Es ist ein Problem in der Sögelstraße, wenn mir das richtig von Maklern erzählt wird, dass oftmals anonyme Eigentümer hier nicht bereit sind, ein Stück weit von den Mieten runterzugehen. Hier sind mal 100 Euro den Quadratmeter erzielt worden. Das ist unrealistisch in heutigen Zeiten. Da wünscht man sich doch mehr Flexibilität, ne? Also von den Eigentümern.
Das teile ich uneingeschränkt. Ich habe immer Mietpartnerschaften in den letzten Jahren gefordert als Abgeordnete, um genau das mal aufzubrechen und zu sagen, es ist auch Ihre Stadt. Sie profitieren, wir profitieren ja gemeinsam von diesen Themen und auch der Lage. Und was kann der Beitrag der einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer für die Innenstadt sein? Und am Ende müssen alle das Interesse haben, dass es nicht hier verkommt im Innenstadtbereich, sondern das Leben hier auch weiterhin möglich wird mit allen Facetten, die wir brauchen.
Mal nachgefragt, was heißt Mietpartnerschaften?
Mietpartnerschaften heißt, dass Kümmerer, da müssen wir noch mal gemeinsam überlegen, wer ist das? Ist es das Projektbüro oder sind es vielleicht noch weitere Partner? Mietpartnerschaften heißt, sie anzusprechen, sie dafür zu gewinnen, erstmal über die Mietpreise grundsätzlich natürlich zu sprechen, aber auch eine Idee dafür gemeinschaftlich zu entwickeln, was braucht es hier denn noch und wie schaffen wir die Anbindung hier an diese Straße.
Verstanden. Ich habe jetzt noch drei Fragen, Frau Insoll, die stelle ich immer in meinem Podcast und bitte um ein, zwei Sätze. Was schätzen Sie besonders an Bremen?
Die Offenheit.
Was nervt Sie an Bremen?
War schon immer so, bleibt auch so.
Was wünschen Sie sich für Bremen?
Ich wünsche mir, dass die Menschen sich in dieser Stadt noch mehr einbringen, noch mehr Gehör finden. Und dafür schaffe ich auch Räume.